ARD.
Da haben wir euch neulich eine halbe Stunde lang erzählt, dass Deutschland den Aufbau von Chipfabriken mit viel Geld pusht und die Frage gestellt, ob das denn wirklich so sinnvoll ist. 16 Milliarden Euro hat der Bund dafür bislang eingeplant, dass die deutsche Infineon, TSMC aus Taiwan und der US-Riese Intel hierzulande neue Werke bauen. Und inzwischen ist das eingetroffen, was wir in der Folge ja schon so ein bisschen geahnt hatten, nämlich dass Intel einen Rückzieher macht. Der Bau einer neuen Fabrik in Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist erstmal abgeblasen. In 2 Jahren will man dann nochmal einen Anlauf starten, vielleicht. Aber man kann wohl sagen, das ganze Projekt steht so ziemlich auf der Kippe. Und ob das jemals noch was wird, keine Ahnung. Für den Bund ergibt sich damit nun wieder eine neue Baustelle. Intel hätte 10 Milliarden Euro an Subventionen bekommen. Dieses Geld kann und soll nun anders verwendet werden und das Gezerre darum ist schon in vollem Gange. Außerdem wollten wir in Deutschland ja unabhängig werden von Mikrochip-Lieferungen aus dem Ausland. Das wäre für den gesamten Standort und für unsere Arbeitsplätze extrem wichtig. Also die Intel-Entscheidung setzt wieder einiges in Bewegung und deshalb gibt es hier von uns ein schnelles und kurzes Update. Wir heißt das Podcast-Team von Plus Minus und ich bin Anna Planken. Was der Rückzieher von Intel für Konsequenzen für die Chipbranche und für Deutschland hat und warum uns das als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler was angeht, das werde ich jetzt mit unserem Chip- und Wirtschaftsexperten Stefan Liener besprechen. Hi Stefan.
Hallo Anna.
Intel verschiebt den Bau seines Werks in Magdeburg und das ja nicht ohne Grund. Dieser riesige Konzern steht total unter Druck. Warum?
Ja, das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren einige strategische Fehlentscheidungen getroffen und hat auch Qualitätsprobleme gehabt, ist in wichtigen Segmenten des Halbleitermarktes, das ist ja ein sehr, sehr, sehr fein ausgegliederter Markt, also vereinfacht gesagt, Chip ist nicht gleich Chip, hat in seinem Kerngeschäft deutlich verloren, weil man zu spät unter anderem auf das Thema künstliche Intelligenz gesetzt hat. Dann gab es noch Qualitätsprobleme. Es sind wichtige Kunden abgesprungen. Apple zum Beispiel war sehr, sehr lange Kunde von Intel, hat dann vor einigen Jahren entschieden, wir wollen unsere eigenen Chips entwickeln und bauen. Und so setzte sich dann eine Abwärtsspirale in Gang. Das führte dazu, dass Intel allein im abgelaufenen Quartal einen Milliardenverlust gemacht hat, steht jetzt vor einem radikalen Umbau. Es sollen in dem ersten Schritt 15.000 Jobs abgebaut werden und es steht auch eine Aufspaltung des Konzerns im Raum, wo man sich dann überlegt, in welchen Bereichen wollen wir, also wir, Intel, überhaupt noch in einigen Jahren aktiv sein.
Aber das ist ja völlig verrückt, ne? Denn die waren doch sowas wie ein Monopolist auf dem weltweiten Chipmarkt, oder?
Ja, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, früher stand auf den Rechnern Intel Inside, wenn da Chips von Intel drin waren. Ja. Das war auch revolutionär übrigens für die Chipbranche, denn bis weit in die 80er und auch frühen 90er war das eigentlich jedem Nutzer völlig wurscht, was da für Chips drin sind. Das weiß ja auch eigentlich kein Mensch bei einem Verbrennerauto, wo jetzt die die Einspritzpumpe herkommt. Ja. Und Intel hat aus diesem schnöden Bauteil, würde ich jetzt mal sagen, dem Prozessor, also schnöde aus Sicht des Nutzers, natürlich nicht aus technischer Sicht, ein Markenprodukt gemacht, war dann wirklich dominant auf dem Weltmarkt, hat diese Führungsrolle verloren, zum Beispiel an AMD oder Qualcomm und jetzt setzt man auf die Trendwende. Es war ja gerade erst die IFA, die frühere internationale Funkausstellung in Berlin, da hat Intel eine neue Chip-Generation präsentiert, mit der will man jetzt diesen Heim- und Büronutzermarkt wieder aufrollen und das ist auch das große Zukunfts- und Hoffnungsprojekt, mit dem man die Trendwende schaffen will.
Okay, gucken wir, bevor wir auf die Trendwende schauen, nochmal auf die Gegner sozusagen. Wenn jetzt nicht mehr Intel Inside das heiße Ding ist, wer sind denn jetzt die großen Player auf dem Markt?
Also da muss man sich die verschiedenen Chipmärkte anschauen. Intel ist ja traditionell sehr stark bei Prozessoren, also das, was im Rechner im Prinzip das Gehirn ist, also das, was der Rechner zu tun hat, abrechnet. Und da haben eben Unternehmen wie AMD und Qualcomm auch aus den USA sehr stark aufgeholt. Die kamen, wie jetzt Qualcomm, insbesondere aus dem Bereich Mobilfunkchips, sind dann aber auch in andere Segmente gegangen und die haben einfach zunächst schneller verstanden, was die Kunden wollen und hatten auch die besseren Produkte. Denn bei diesen Prozessoren geht es um zwei Faktoren. Einmal Rechenleistung auf möglichst kleiner Fläche und mit möglichst hoher Energieausbeute, sprich geringem Energieverbrauch. Das führt dann dazu, je geringer der Energieverbrauch und je höher die Ausbeute ist, desto weniger warm werden diese Chips. Und je kleiner die werden, und je enger die verbaut sind, da kommt es natürlich darauf an, dass die A immer funktionieren, B wahnsinnig schnell sind und C möglichst wenig Hitze entwickeln. Und da waren die anderen zuletzt einfach besser.
Und wenn du jetzt sagst, die Trendwende soll kommen mit einer Umstrukturierung, fragen wir uns aus deutscher Sicht natürlich, diese Entscheidung, Magdeburg jetzt erstmal nicht zu bauen, heißt das wirklich ein Erstmal oder glaubst du, das ist tatsächlich nicht nur aufgeschoben, sondern aufgehoben, die schreiben Deutschland komplett ab?
Also das ist jetzt offen. Nach Aussage von Pat Gelsinger, dem Intel-Chef, heißt es Minimum 2 Jahre Aufschub. Diese Fabrik in Magdeburg, die soll ja in erster Linie jetzt nicht Prozessoren für Intel bauen, das muss man auch dazu sagen, sondern das wäre eine sogenannte Foundry. Eine Foundry ist in der Chipindustrie ein Unternehmen oder eine Fabrik, wo Chips für andere Unternehmen hergestellt werden. Dazu muss man wissen, es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Anwendungen, Herstellungsmethoden und auch Konstruktionen von Chips. Und kaum ein Unternehmen baut seine eigenen Chips selber. Also auch der deutsche Marktführer Infineon baut bei weitem nicht alle seine Chips selber, könnte sich die Maschinen auch gar nicht leisten, weil die sind wahnsinnig teuer. Und in diesem Geschäft kann man sehr, sehr viel Geld verdienen, aber auch mit hohem Kapitaleinsatz. Man muss also wahnsinnig teure, nagelneue Maschinen da reinstellen und die dann auch auslasten mit Aufträgen aus der ganzen Chipbranche. Da ist im Moment TSMC aus Taiwan, der Weltmarktführer, investiert übrigens auch in Dresden, in Sachsen, baut da gerade eine neue Fabrik auf. Und da wollte auch Intel rein sogar eine ganze große eigene Foundry-Sparte aufbauen. Jetzt muss man natürlich schauen, kommt aus dem Kerngeschäft, also die Chips, über die wir vorhin gesprochen haben, die Prozessoren und übrigens auch aus großen Militäraufträgen aus den USA, genügend Geld, um den Gesamtkonzern zu sanieren, dass er dann wieder die Kapazitäten hat, um zum Beispiel in Magdeburg zu investieren.
Ja, der Konzern ist jetzt eine Sache. Aus deutscher Sicht ist aber natürlich der Wirtschaftsstandort Deutschland auch ausschlaggebend. Wie geht's da denn weiter? Wirtschaftsminister Robert Habeck, der will ja eine möglichst eigenständige Chipproduktion in Deutschland aufbauen. Warum das wichtig sein könnte, das hat man ja ganz klar in der Corona-Pandemie gesehen. Da haben plötzlich überall in der Wirtschaft diese Mikrochips gefehlt und bei den Autobauern standen zeitweise sogar die Bänder still. Habeck will sowas in Zukunft ja unbedingt verhindern und deshalb fördert der deutsche Staat ja den Aufbau solcher Fabriken. Wie groß ist denn jetzt dieser Rückschlag für Habecks Plan, da wirklich unabhängiger in der Chipproduktion zu werden?
Das ist natürlich schon ein Rückschlag, aber es ist kein kompletter Rückschlag, denn im Moment gibt es in Deutschland ja mehrere große Investitionsvorhaben rund um die Halbleiterbranche. Wir haben jetzt dauernd über Magdeburg gesprochen, das ist ja ein neuer Chip-Standort. Da wird bis jetzt nichts in dieser Richtung groß hergestellt. Der größte deutsche und übrigens auch europäische Chip-Standort ist Dresden. Mhm. Dort sitzen ja Unternehmen wie Infineon. Dort, wie gesagt, investiert TSMC zusammen, übrigens mit Infineon und Bosch, in eine riesige Fabrik. Infineon baut auch aus, Bosch hat gerade erst ausgebaut. Also da tut sich sehr viel und daran wird auch nicht gerüttelt an diesen Plänen. Aber für die Region Magdeburg, also als zweites riesiges Standbein der Chipindustrie in Deutschland, ist es natürlich schon bitter, denn es geht ja nicht nur um die Fabrik, dann entsteht ja auch um so ein Werk. Wenn da 30 Milliarden investiert werden, ein sogenanntes Ökosystem, da siedeln sich dann Firmen an, die Reinräume bauen und betreuen können. Da werden junge Elektroingenieure an der Universität ausgebildet. Es gibt Ausbildungsberufe auch für die Fachkräfte. Also das zieht eine riesige Spirale an weiteren Investitionen nach sich. Und es ging ja nicht nur darum, hier den Chipsektor auszubauen, sondern man wollte im Land Sachsen-Anhalt, wo es ja relativ wenig Elektrotechnik gibt, hier auch Wirtschaftsförderung betreiben und dieses Land wirtschaftlich voranbringen.
Ja, das ist eine ganz schlechte Nachricht, vor allen Dingen eben für Sachsen-Anhalt, da hast du recht. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Idee gucken, einen Chip-Standort so ein bisschen zu pushen, damit hier mehr produziert wird. Wir haben im Podcast auch schon viel darüber geredet, welche Gefahr da auch mit drin hängt und auch welcher Pferdefuß. Es bleibt ja weiterhin die Abhängigkeit, weil wir das Silizium beschaffen müssen und China hat da fast ein Monopol. Also wie findest du den Plan überhaupt, mit riesigen Milliarden diese Chip-Produktion hier in Deutschland zu verankern?
Also ich habe da mit vielen Experten über die letzten Jahre seit der Ankündigung dieser Großinvestitionen gesprochen. Die überwiegende Meinung ist, es führt eigentlich kaum ein Weg dran vorbei. Denn das macht jeder. Also wer eine Chipfabrik in seinem Land haben will, der muss unterstützen. Und da sind die Deutschen prozentual gesehen noch relativ am unteren Ende der Unterstützung. Da gibt es Länder in Südostasien, die zahlen nicht 30%, sondern die zahlen 40% oder 50% und garantieren dann noch über viele Jahre kostenlose Energieversorgung. Und man muss ja auch sehen, dieses Geld, diese 10 Milliarden aus Steuergeldern, die gehen ja nicht in so ein Schatzkästlein bei Intel, das dann Pat Gelsinger irgendwo auf einer diskreten Karibikinsel zur Bank trägt.
Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Genau, sondern diese insgesamt 30 Milliarden, also 20 Milliarden von Intel, 10 Milliarden vom Steuerzahler, die fließen ja überwiegend in die lokale Wirtschaft, also Baufirmen. Da wird ja schon eifrig gebaut, das Gelände ist planiert worden und so weiter und so fort an Zulieferer. Wie zum Beispiel auch Firmen, die die Silizium-Wafer, die großen Scheiben liefern. Das ist zum Beispiel Siltronic aus Bayern oder Maschinenbauer wie Carl Zeiss und dergleichen. Also ein Großteil dieses Geldes geht an heimische Firmen, die dann wieder Steuern zahlen. Also die 10 Milliarden, die sind nicht einfach weg, sondern ein Großteil davon würde ja eh zurückkommen. Und strategisch gesehen braucht Deutschland diese Industrie. Wir sind ja ein Land, das kein Öl und kein Gas hat wie Norwegen. Das heißt, wir können nur durch Wissen reüssieren auf den Weltmärkten. Und Wissen bedeutet zunehmend Elektrotechnik. Und Elektrotechnik braucht Halbleiter. Und diese Halbleiter, die brauchen wir in so vielen Branchen. Angefangen ja von der heimischen Waschmaschine übers Handy bis zum Auto bis hin zur sogar zur Verteidigung. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, diese Industrie in Deutschland weiter auszubauen.
Und jetzt werden aber erstmal diese 10 Milliarden Subventionen ja nicht gezahlt. Die fallen ja nicht an. Und natürlich wird im Bundeskabinett über die Verteilung dieser frei werdenden Milliarden gestritten. Steht denn dieses Geld jetzt wirklich zur Verfügung? Und wenn ja, wie viel?
Ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Wir erinnern uns an den vergangenen November, Dezember, als der Haushaltsplan der Regierung platzte. Da ging es ja darum, dass man Geld aus einem Sondervermögen, nämlich Corona, Nachsorge sozusagen, wenn man so will, in ein anderes Sondervermögen, den Klima- und Transformationsfonds, verschoben hatte. Mhm. Das wurde ja dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Jetzt geht es wieder um Geld aus einem Sondervermögen, nämlich dem Klima- und Transformationsfonds. Daraus wären nämlich diese Subventionen geflossen. Und das würde man jetzt in den ganz normalen Bundeshaushalt verschieben. Und da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, das könnte rechtlich schwierig werden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und was man dann damit macht, das ist natürlich auch eine knifflige Frage. Da gibt es einige Punkte. Man brauche sich ja nur mal den Verteidigungshaushalt anschauen. Der liegt im kommenden Jahr bei 53 Milliarden. Der Bundeskanzler hat versprochen, man will auf die berühmten 2,0% der Wirtschaftsleistung kommen.
Für die NATO, ne?
Genau, das NATO-Versprechen und Zeitenwende. Und ja, wir haben verstanden, wir müssen die Bundeswehr wieder besser ausstatten. Und nächstes Jahr sind wir dabei ungefähr 53 Milliarden. Eigentlich bräuchten wir angesichts der Wirtschaftsleistung in Deutschland 75 Milliarden. Also die 10 Milliarden wären da schon mal locker weg, nur in den Verteidigungshaushalt. Und dann müssten nochmal 10 Milliarden irgendwo herkommen.
Ja,
das heißt, es wird nicht einfach.
Ja, Sie sind schon doppelt und dreifach verplant, bevor das Projekt überhaupt endgültig abgeblasen ist. Das ist es nämlich natürlich noch nicht, nur aufgeschoben. Wenn wir nochmal auf unseren Podcast gucken, wir haben ja in der Folge darüber gesprochen, ob es nicht Stellen gäbe, wo das Geld sinnvoller eingesetzt wäre, als eben bei wenigen Spezial- Firmen, die aus dem Ausland kommen und die hier Spezialdinge herstellen. Und zwar eben so viel Geld. Eine Idee war, dass man Cluster fördern könnte, also Kompetenzzentren, an denen Universitäten und Startups zum Beispiel die Chipproduktion von unten heraus anpacken, also das Ganze von unten heraus entwickeln. Die großen Unternehmen kommen danach, so die Idee, von alleine, wenn sich Fachkräfte und Experten eben erstmal an so einem Cluster versammelt haben. Die Technische Universität in München hat sowas vorgemacht. Könnte man also frei gewordene Gelder, die jetzt vielleicht wieder da sind, für sowas einsetzen oder hast du noch bessere Ideen?
Also da verkennt man ein bisschen die Realitäten in der Chipbranche. Forschung und Entwicklung ist das eine, aber auch rund um die TU München gibt es eben dann keine Produktion. Weil die großen Maschinen, die zum Beispiel von ASML aus den Niederlanden kommen, das ist der Weltmarktführer, da ist man mit einer Maschine schnell mal im dreistelligen Millionenbereich. Das kann sich kein Startup leisten, das kann sich keine Universität leisten und man braucht ja nicht nur eine von diesen Maschinen, die übrigens einen nicht unerheblichen Teil dieser 30 Milliarden Investition ausmachen würden. Das heißt, man kann dann zwar viel forschen, aber das Ziel in der Produktion, auch unabhängiger vom Weltmarkt zu werden, ist damit auch verfehlt. Mhm. Denn es fehlt dann einfach schlicht die Fabrik, wo dieses Wissen genutzt würde. Das heißt, der übliche Ansatz in der Branche ist, man baut Produktion auf und daraus entsteht dann das Netzwerk an Universitäten, an Startups und so weiter und so fort.
Okay. Dankeschön, Stefan Liener, seit Jahren für die ARD, der Chipbranchen-Auskenner, der darüber berichtet. Das war unsere kurze Extra-Ausgabe nach der Intel-Entscheidung.